Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Woche am Bundesverfassungsgericht.
Wo liegen die verfassungsrechtlichen Grenzen des polizeilichen Einsatzes von Explosivmitteln, namentlich von Handgranaten?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Justizreporterin. Mein Name ist Alina Lackmüller und wir haben diese Woche unserem Namen alle Ehre gemacht. Wir waren nämlich am Bundesverfassungsgericht vor Ort und haben nachgefragt und zugehört. Und mit wir meine ich insbesondere auch meinen Kollegen Max Bauer. Hallo Max.
Ja, hallo Alina.
Max, was war diese Woche am Schlossplatz los?
Ja, wir haben ja gerade schon ein relativ ungewöhnliches Stichwort gehört, nämlich das Stichwort Handgranate. Aber Handgranate nicht sozusagen in einem kriegerischen Kontext, sage ich jetzt mal, sondern im Kontext von dem, was die Polizei darf und einsetzen darf, um uns alle zu schützen. Da ist es nämlich so, in Bayern ticken die Uhren ein bisschen anders. Die Polizei darf mehr als im Rest der Republik. Und deshalb ist dieses bayerische Polizeiaufgabengesetz, wo das alles drinsteht, was die Polizei darf, sehr in der Kritik gewesen, schon seit 2018. Seitdem gibt es das Gesetz nämlich. Damals gab es große Demos in München. Mehrere 10.000 Menschen sind auf die Straßen gegangen und haben gemeint, nein, stopp, die bayerische Polizei muss rechtsstaatlich bleiben und darf eben nicht so viele Befugnisse haben, zum Beispiel Handgranaten einsetzen. Also es geht hier um ganz wesentliche Dinge. Es geht darum, was die Polizei darf, um das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Die Sicherheit ist, muss man ja auch objektiv sagen, auf der anderen Seite wirklich gefährdeter als früher. Es gibt wirklich große Terrorgefahren. Es gibt sehr viel politische Gewalt, auch zunehmende Gewalt. Es gibt den ganzen Rechtsterrorismus, den wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, es gibt schon einen Grund, warum Politiker eben sagen könnten, okay, wir wollen das Polizeigesetz ändern, wir wollen der Polizei mehr Befugnisse geben. Aber wie immer in diesem sehr, ja, schwierigen Feld geht es um das Austarieren eben von Freiheit und Sicherheit. Und deshalb war das eigentlich auch wirklich eine historische Sache jetzt am Verfassungsgericht, so habe ich es wieder mal wahrgenommen. Man hatte schon den Eindruck, da wird wirklich ganz grundsätzlich darüber diskutiert, wie das Rechtssystem bei uns in so Grundsatzfragen aussehen soll. Wirklich, wie man eben austariert, wie viel Freiraum man dem Staat gibt, wie viel Misstrauen man ihm auch gegenüber haben darf und so. Also es waren ja auch sehr viele Politiker da, denn es ging auch um eine enorme Kontrollklage. Und es gab sehr viele Zuschauer in Karlsruhe, der Saal war voll. Also ich habe es als eine dieser, ja, Sternstunden des Verfassungsgerichts erlebt, wo wirklich was, wo man das Gefühl hat, es geht um was in Karlsruhe.
Ganz genau so ging es mir auch und ich kann auch total gut nachvollziehen, dass deswegen so viele Menschen damals auf der Straße waren und dann auch diese Woche so viele Menschen am Verfassungsgericht, um sich das alles mal anzuhören. Dazu kommt aber noch, das, worum es hier geht, ja, einerseits Handgranaten, aber eben auch noch ein paar andere Sachen, insbesondere die drohende Gefahr, es ist eigentlich gar nicht so leicht zu verstehen. Wir versuchen jetzt trotzdem mal euch zu erklären, was sich hinter diesem Begriff drohende Gefahr versteckt. Also, wenn jemand Straftaten begeht, dann ist die Polizei dafür zuständig, diese Straftaten aufzuklären, was passiert ist. Ich glaube, das weiß jeder. Viele wissen auch, dass die Polizei dafür zuständig ist, Straftaten zu verhindern und Gefahren abzuwehren. Wenn irgendwie ein Baum irgendwie da vielleicht einen Ast abbricht oder wenn sich irgendwie abzeichnet, dass da jemand eine schwere Straftat begehen möchte oder plant, auch dann ist die Polizei dafür zuständig und dafür hat sie dann auch diverse Befugnisse. Zum Beispiel einen Platzverweis oder eine Identitätsfeststellung. Das ist alles nichts Neues. Das gibt's schon ganz lange. Aber damit die Polizei einschreiten kann, um eben solche Gefahren abzuwehren, muss sie schon ein bisschen was wissen über diese Gefahr. Von wem geht sie aus? Was kann da passieren und wann passiert das wo? Also es ist im Prinzip so eine Art Was-Wann-Wo-Test. Und Bayern hat die Anforderungen an diesen Wer-Was-Wann-Wo-Test dann am Ende gelockert. Bayern erlaubt seiner Polizei auch dann einzuschreiten, wenn sie eben noch gar nicht so genau Bescheid wissen, ob überhaupt eine Gefahr besteht und durch wen. Eben, wenn eine Gefahr nur droht und noch nicht da ist. Oder man kann es auch andersrum wenden. Man hat eine Person, von der man glaubt, dass sie gefährlich ist, dass sie vielleicht schwere Straftaten plant. Man weiß aber nicht ganz genau, was sie plant und wann genau. Auch das ist dann nach bayerischem Verständnis wohl eine drohende Gefahr. Und warum Bayern das eingeführt hat, das erklärt euch jetzt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann höchstpersönlich.
Es geht hier um schwerwiegende Probleme. Es geht darum, wenn Menschenleben beispielsweise in Gefahr sind oder andere wichtige Rechtsgüter dieses Staates. Und nur in solchen Ausnahmefällen reden wir überhaupt über diese besonderen Befugnisse. Und ich denke, angesichts dessen, dass wir über die letzten 10 Jahre in unserem Land immer wieder mit Terroranschlägen konfrontiert worden sind, mit Amokläufen und, wird die ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land es immer für richtig halten, dass die Polizei, sobald sie konkrete Erkenntnisse hat, da könnte sich etwas anbahnen, entsprechend auch versucht zu handeln und gerade auch zum Beispiel einen Terroranschlag versucht zu verhindern und nicht erst aktiv wird, wenn der Anschlag schon stattgefunden hat.
Also wir haben gehört, es geht um besonders wichtige Rechtsgüter, es geht um das Leben, es geht um den Bestand des Staates und dann soll eben die Polizei mehr dürfen, um eben frühzeitig einschreiten zu können. So sagt es der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Genau wie du es eben gesagt hast, Max, es geht um das Verhältnis von Freiheit gegen Sicherheit.
Und was wurde genau verhandelt? Mehrere Klagen. Das war eben auch das Besondere in Karlsruhe diese Woche. Es gab einmal, ich habe es schon angedeutet, eben sozusagen Klagen aus der Politik. Das waren Normenkontrollklagen von Bundestagsabgeordneten, von FDP, Linken und Grünen. Auch eine seltene Konstellation, dass mal die FDP sich mit den sozusagen linksliberalen Parteien und der Linken zusammentut und eben klagt in Karlsruhe. Ich glaube, Allianz für den Rechtsstaat haben sie sich spontan genannt. Und es waren eben Fraktionen der vorletzten Bundestagsperiode, so lange ist es eben schon her, dass diese Normenkontrolle eingelegt wurde und eben auch Verfassungsbeschwerden von Bürgern und vor allem eben unterstützt und koordiniert von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und da war ein Verfahrenskoordinator eben mit in Karlsruhe, David Werdermann, und er hat den Grund, warum diese Verfassungsbeschwerden eingelegt wurden, so dargestellt.
Wenn auf Grundlage einer solchen schwammigen Formulierung wie der drohenden Gefahr schon weitreichende Überwachungsmaßnahmen angeordnet werden, dann kann es letztendlich allen und jeden treffen. Dann kann eine völlig alltägliche Handlung herangezogen werden, um umfassende Überwachung zu ermöglichen. Und das führt dazu, dass alle letztendlich ihr Verhalten auch anpassen. Das führt zu einer Einschüchterungswirkung. Das führt dazu, dass Menschen nicht mehr von ihren Freiheitsrechten Gebrauch werden. Und deswegen haben wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte gesagt, diese drohende Gefahr, das ist ein Paradigmenwechsel hier in Bayern.
Also wir haben gerade gehört, die Befürchtung ist, dass durch diese schwammigen Begriffe polizeiliche Befugnisse so weit ausgedehnt werden können, dass es im Prinzip jeden treffen könnte. Nun ist es ja so, wir haben 2026, 2018 wurde diese Reform des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes verabschiedet. Und das Spannende an so einer Verhandlung ist ja, dass man ganz viele Sachverständige hat, ganz viele auch Praktiker, die davon berichten können, wie das eigentlich dann in konkret so abläuft. Insbesondere waren auch da zwei Polizei Vizepräsidenten aus Bayern, die mal so Fälle geschildert haben, wo man dann tatsächlich schon bei einer drohenden Gefahr einschreitet, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz genau sagen kann, wer was, wann, wo und auf welche Weise. Und die haben einerseits mal von einem Fall erzählt, da ging es um einen vorbestraften syrischen Flüchtling mit einer IS-Vergangenheit, der Mitarbeiter im Jobcenter bedroht habe und gegen den sei man dann auf dieser Grundlage vorgegangen. Und andererseits gibt es dazu noch Fälle häuslicher Gewalt, also wenn ein Mann seine Ex-Partnerin oder seine Frau drangsaliert und bedroht. Die Frage ist, das sind legitime, wichtige Anliegen, aber überzeugt das am Ende die Kritiker?
Also ich finde es sehr gut, dass das Beispiel Femizide und das Beispiel von häuslicher Gewalt hier in der Verhandlung eine Rolle gespielt hat. Man muss aber, glaube ich, die juristische Frage der drohenden Gefahr davon trennen, wie man mit diesem konkreten Fall umgeht. Und in diesem konkreten Fall ist in der Verhandlung zum Ausdruck gekommen, dass über das Gewaltschutzgesetz außerhalb des Polizeirechts bereits zahlreiche Möglichkeiten bestehen. Und es ist zum Ausdruck gekommen, dass wenn man weiß, wer das Opfer ist, und das ist im Bereich der häuslichen Gewalt typischerweise die Frau, und man weiß, welche Frau, man weiß auch, welcher Mann, dass dann sehr oft auch schon die konkrete Gefahr vorliegt, sodass man diesen Bereich der drohenden Gefahr eigentlich gar nicht braucht. Und insofern finde ich es gut, dass wir über diese Themen hier sprechen. Und das darf auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber aus juristischer Perspektive kann man sie auch mit der konkreten Gefahr und mit dem Gewaltschutzgesetz fassen.
Das war die Stimme von Konstantin Kuhle von der FDP. Er war auch in Karlsruhe dabei und hat eben vor allem nochmal geantwortet auf diesen wichtigen Punkt, den, glaube ich, der Polizeivizepräsident von Unterfranken aufgebracht hat in der Verhandlung. Und das ist ja was, Alena, muss ich schon sagen, das lässt sich ja eigentlich schon hören. Wie ist das denn mit der häuslichen Gewalt oder den Beziehungstaten? Das sind ja eigentlich Ausdrücke, die passen eigentlich nicht. Die sind ja ein bisschen verniedlichend. Also wir müssen schon sagen, worum es geht. Es geht um sehr viele Femizide, die in Deutschland jedes Jahr stattfinden. Es geht darum, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen, überhaupt Gewalt gegen Frauen, Alltag geworden ist in dieser Gesellschaft und dass man oft in der Situation ist, dass es ja so schwammige Situationen sind. Man weiß, es geht um diese Frau, die hatte diesen Ex-Partner, der ist potenziell gefährlich, der hat sich schon extrem blöd ihr gegenüber verhalten, der lauert ihr auf, der ist irgendwie gefährlich, aber man hat noch nichts Konkretes. Wie schützt man diese Frau? Reicht das aus, was man hat im Polizeigesetz? Und das ist ja wirklich auch, muss ich sagen, ein Anliegen, das man erstmal verstehen kann und wo es wirklich auch ein Bedürfnis gibt, dass man sagen muss, die Polizei muss das tun, aber eben was? Und reichen da die rechtlichen Grundlagen aus?
Ja, vor allem ist das auch ein Anliegen, auf das man sich eigentlich quer durchs politische Spektrum einigen kann. Also alle sind sich einig, dass es nicht gut ist, wenn Frauen in Deutschland ermordet werden von ihren Partnern oder eben Gewalt erfahren durch Partner oder Ex-Partner. Die Frage ist eben nur, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und ich habe auch mit David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte darüber gesprochen. Auch ihn überzeugt das Beispiel häusliche Gewalt eben deswegen nicht, weil es da schon genug Instrumente gibt. Er hat aber eben die Sorge, dass auch ganz andere Personen noch mit in den Fokus der Polizei gelangen könnten.
In vielen Fällen der häuslichen Gewalt gibt es eben eine konkrete Gefährdung auch. Also wenn das Beispiel, wenn jemand vor der Tür einer ehemaligen Partnerin steht, da war es auch vorher schon möglich, unter den Voraussetzungen der konkreten Gefahr dagegen vorzugehen. Wogegen wir uns richten, ist die Person des Gefährders, die bisher vor allem vom Bundesverfassungsgericht auf terroristische Straftaten beschränkt wurde und jetzt von Bayern auf letztendlich alle Kriminalitätsfelder ausgeweitet wurde. Da ist es nämlich so, dass noch nicht mal irgendwie eine konkrete Handlung bevorstehen muss oder absehbar sein muss. Man knüpft nur an die Gefährlichkeit einer Person an und das muss eben nach unserer Auffassung streng auf diese Ausnahmefälle Terrorismus beschränkt bleiben.
Was David Werdermann hier sagt, das hat auch seine Kollegin Simone Ruf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in der Verhandlung noch weiter ausgeführt, nämlich sozusagen die Weite dieser Erlaubnisnorm, die Weite, dass eben wirklich man als Person, wenn man irgendwie als gefährlich gilt, dann doch schon sehr, sehr viele polizeiliche Maßnahmen unter Umständen erleben muss oder die Polizei eben die Möglichkeit bekommt, möglichst viele Maßnahmen auch dann zu ergreifen. Also ein Beispiel von Simone Ruf war ein sehr plakatives Beispiel, finde ich. Also da ging es darum, man stelle sich vor, irgendwie eine junge Frau ist aktiv in der sozusagen Klimaschutzbewegung. Sie ist sehr besorgt darüber, dass die Politik zu wenig macht gegen die Klimawandel und die Auswirkungen, die man ja ständig spüren muss und die immer heftiger werden. Und dann kommt sie ins Visier der Polizei und man bekommt eben mit, dass sie Farbe kauft. Viele Farbeimer, sehr viele Farbeimer und zum Beispiel auch sehr viel Suppe kauft im Supermarkt. Und dann haben wir so ein bisschen im Hinterkopf, klar, es gab ja mal diese Attacken auch auf Kunstgegenstände, auf Bilder in Museen. Es gab Attacken mit Farbe, mit Suppe etc. Und dann hat eben Simone Ruf gesagt, die Gefahr, dass man einfach, weil man gewisse Handlungen an den Tag legt, die irgendwie ja danach riechen könnten, dass sie potenziell gefährlich sind, dass das eben schon Maßnahmen auslösen könnte auf Grundlage dieses sehr weiten Begriffs der Drohnengefahr, wo man eben auf die Gefährlichkeit einer Person allein guckt, wie sie zum Beispiel einkauft. Das kann man sagen, ist ja vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dieses Beispiel. Aber wenn man nochmal so ein bisschen weiter nachdenkt über andere Beispiele, dann ist das schon nicht ganz von der Hand zu weisen, finde ich, dieses Argument. Ein anderes Beispiel war jemand, der ist Fußballfan. Der hat einfach, weil er oft ins Fußballstadion geht, oft Kontakt mit Polizei, wird oft kontrolliert. Jetzt fängt er an, Kampfsport zu machen. Zufällig macht er Kampfsport in einem Budo-Club, da sind auch irgendwie ganz besonders gewaltbereite Rechtsradikale oder ganz besonders gewaltbereite Hooligans eben auch aktiv. Und prompt, zack, gilt er vielleicht eben auch als ein schon polizeirechtlicher Gefährder. Auf der Grundlage der Drohnengefahr kann nun wiederum sehr viel früher und schneller auf ihn zugegriffen werden, und zwar mit der ganzen Palette oder einer sehr breiten Palette an polizeilichen Maßnahmen. Das war so das Bedenken, das Simone Ruf in der Verhandlung eingebracht hat.
Vielleicht müssen wir das an dieser Stelle noch mal ein bisschen konkretisieren, was diese sehr breite Palette von polizeilichen Maßnahmen ist. Also das Bayerische Polizeiaufgabengesetz erlaubt bei einer drohenden Gefahr auch zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung, also dass Telefonate abgehört werden können. Oder die Online-Durchsuchung, dass man einen Computer durchleuchten kann. Oder den Einsatz von verdeckten Ermittlern oder V-Leuten. Also das sind ganz besonders grundrechtsintensive Eingriffe. Natürlich muss da vorher noch ein Richter drüber gucken und schauen, ob das dann am Ende tatsächlich verhältnismäßig ist, auf die Klimaaktivistin mit der Tütensuppe und der Farbe Tütensuppe macht keinen Sinn. Es müsste eine Dosensuppe sein. Auf die Klimaaktivisten mit der Dosensuppe und der Farbe dann am Ende echt eine Telekommunikationsüberwachung anzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, theoretisch könnte nach dem Verständnis von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in solchen Fällen eben schon mal das Türchen geöffnet sein für entsprechende Maßnahmen. Was ich aber auch noch interessant fand, Max, David Werdermann erwähnt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da ging es um terroristische Straftaten. 2016, das BKA-Urteil. Da ging es darum, dass das Bundeskriminalamt die Befugnis zur Terrorabwehr bekommen hat. Und damit das Bundeskriminalamt dieser Aufgabe nachkommen kann, hat das Bundesverfassungsgericht in sehr engen Grenzen eben erlaubt, bei einer hinreichend konkretisierten Gefahr einzustreiten und Maßnahmen zu vollziehen. Und ganz konkret in diesem Urteil ging es um das Beispiel, der ein IS-Anhänger aus einem Ausbildungscamp nach Deutschland einreist, aus einem Terroristen-Ausbildungscamp. Und man will den irgendwie im Blick haben. Man hat aber noch keine konkrete Gefahr. Man weiß nicht, ob der was plant, was der plant, ganz konkret. Man weiß nur, das ist wirklich eine sehr gefährliche Person. Und für diese Konstellation hat das Bundesverfassungsgericht 2016 schon entschieden, dass man diese Person im Blick haben darf, dass die Polizei da oder im Speziellen das Bundeskriminalamt da ein bisschen früher einschreiten darf als sonst. Aber es war sehr eng gefasst und Bayern bezieht sich eben genau auf dieses Urteil von 2016. Nun kritisiert die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit ihrer Verfassungsbeschwerde, aber eben auch die Abgeordneten, die klagen, ja, das stimmt schon, das klingt ein bisschen so wie da in diesem BKA-Urteil von 2016, was Bayern da gemacht hat mit der drohenden Gefahr. Aber man hat eben auch ein paar Sachen, ein paar Einschränkungen weggelassen und das ermöglicht es im Zweifel eben auch gegen politisch Andersdenkende vorzugehen und dafür Spielraum zu lassen. Max, lass uns mal kurz zurück zur Verhandlung gehen. Was meinst du, wie geht das aus? Was sagt das Bundesverfassungsgericht zur drohenden Gefahr?
Oh, das ist ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Also man hat schon gemerkt, dass man einerseits sehr genau hingehört hat auf das, was die Polizisten, die Polizeivizepräsidenten aus der Praxis gesagt haben. Da habe ich schon bei den Richterinnen und Richtern sehr großes Interesse wahrgenommen. Also herauszubekommen, gibt es da wirklich ein Bedürfnis der Polizei? Gibt es wirklich neue Sicherheitslagen, die es nötig machen, dass die Polizei ins Vorfeld quasi gehen kann und auch schon im Vorfeld eine breite Palette an polizeilichen Maßnahmen zur Verfügung hat? Ja, also gerade zum Beispiel Thema Femizide, häusliche Gewalt. Das ist ja wirklich ein Bereich, wo man sagen könnte, okay, braucht es es nicht? Muss man wirklich rauskriegen? Reicht die Rechtslage, reicht sie nicht? Muss man mal drüber nachdenken? Muss man genau prüfen? Aber zumindest, dass es da eine Realität gibt und reale Bedürfnisse, dass da wirklich die Kriminalität und diese Gefahren, vor allem für Frauen, auch in Zaum gehalten werden, dass man da was tut. Das ist so ein Spannungsverhältnis, das war sehr deutlich. Andererseits hatte ich aber auch den Eindruck, dass die Art und Weise, wie jetzt das bayerische Polizeigesetz formuliert ist, also drohende Gefahr erstmal als wirklich ein ganz unbestimmter Begriff, nicht weiter wirklich spezifiziert oder da, wo er spezifiziert wird, sehr ungenau spezifiziert, auch sehr schwer zu lesen, sehr schwer zu verstehen, sehr schwer operabel zu machen, dass man das wirklich so als so eine Generalklausel quasi formuliert und daran sehr viele Möglichkeiten knüpft, da habe ich auch schon sehr viel Skepsis rausgehört bei, ich glaube, einer Mehrheit von Richterinnen und Richtern. Sicher kann man sich aber nie sein, weil es natürlich wirklich hier zwei sehr wesentliche Rechtsgüter gibt, die abgewogen werden müssen. Wirklich ein echtes Bedürfnis. Kriminalität nimmt zu, es gibt neue Gefahren. Auf der anderen Seite aber auch eben der Gedanke, dass man der Polizei da Möglichkeiten gibt, die dann vielleicht doch zu weitreichend sind und die dann rechtsstaatlich nicht mehr wirklich eingehegt werden können und auch von Gerichten nicht mehr wirklich operabel dann geurteilt werden kann, weil einfach die Begriffe zu schwammig sind.
Vielleicht ist das so ein Fall für ein ganz klassisches Karlsruher Ja-Aber. Also man kassiert am Ende die drohende Gefahr ein, aber man lässt vielleicht noch so einen kleinen Spielraum für den bayerischen Gesetzgeber, da doch nochmal irgendwie so eine Vorstufe einzubauen, wo die Polizei dann tätig werden darf. Also das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, was da rauskommt, aber ich glaube, die Wahrheit erfahren wir dann erst in ein paar Monaten. Warten wir es mal ab.
Jetzt verlassen wir wieder unsere Rolle hier, Glaskugel zu spielen und als Glaskugel durchs Studio zu rollen. Ja. Genau, wir machen aber trotzdem weiter beim Thema, weil es ging eben nicht nur um diese drohende Gefahr und diese spannende Abwägung. Es ging, wie schon angekündigt, auch um einen anderen Punkt, Stichwort Handgranaten. Wir haben über dieses Thema, also muss eben die bayerische Polizei die Befugnis haben, auch im Extremfall Handgranaten einzusetzen, gesprochen mit Pascal Meiser von der Partei Die Linke. Die Linke hat zusammen mit den Grünen und der FDP ja die Normkontrollklage erhoben in Karlsruhe. Und Pascal Meiser sagt zu der Frage, braucht die bayerische Polizei Handgranaten, das hier.
Das müssen Sie den Innenminister fragen. Aus unserer Sicht befindet sich die bayerische Polizei nicht im Krieg. Deswegen braucht sie auch solche, sag ich mal, militärische Ausrüstung nicht. Natürlich muss die Polizei zum Selbstschutz, auch zum Schutz von gefährdeten Personen im Zweifel auch Waffengewalt einsetzen können. Aber wo man dann eine Handgranate braucht, wo man eine Panzerfaust braucht, das kann mir kein Mensch erklären. Und die Trennung zwischen Bundeswehr und Polizei ist aus guten Gründen und unserer Verfassung festgeschrieben. Und dabei soll es auch bleiben. Und auch da ist dieses Gesetz in Bayern ein großes Problem, weil es gegen die Verfassung verstößt.
Diesen Aspekt wollen wir nicht alleine besprechen, sondern mit Professor Matthias Hong von der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kiel. Er ist bei uns hier im Studio und vertritt die Verfassungsbeschwerde. Hallo Herr Hong, schön, dass Sie da sind.
Hallo, grüße Sie.
Herr Hong, erklären Sie uns erstmal vielleicht die Basics. Um welche Explosivmittel geht es hier eigentlich, die bayerische Polizei zur Gefahrenabwehr nutzen darf?
Ja, es ist in der mündlichen Verhandlung nicht ganz deutlich geworden, was davon alles erfasst sein kann. Jedenfalls geht es um mehr als Handgranaten. Also die Regelung zu den Handgranaten gab es früher schon. Jetzt sollen also noch weitere Explosivmittel einbezogen werden in die Ermächtigung. Man kann sich vielleicht eine Panzerfaust vorstellen, die abgeschossen wird. Es wird ausdrücklich genannt, der Fall, dass ein Lastwagen, so wie beim Breitscheidplatzanschlag, auf eine Menge zufährt, dass man den dann stoppen können möchte. Und vielleicht kann man sich vorstellen, dass auch von einer Drohne eine Bombe abgeschmissen wird. Derartige Explosivmittel könnten gemeint sein.
Und dann gab es ja noch in der Verhandlung noch einen anderen Fall, der besprochen wurde. Irgendwie Terroristen verschanzen sich irgendwo in einem Gebäude, haben vielleicht Geiseln und das ist eine unübersichtliche Situation. Es sind zu viele, die haben eben doch mehr als nur eine Pistole dabei, vielleicht auch ein Maschinengewehr, vielleicht auch selber irgendwie Explosivmittel. Und dann müsste die Polizei solche Mittel haben. Das war so ein bisschen die Situation, die auch geschildert wurde. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was kann die Polizei dann machen? Kann die dann wirklich auch eine Granate da reinschießen, um wirklich diese Terroristen unschädlich zu machen? Ist das auch wirklich gemeint?
Ja, so ist die Regelung wahrscheinlich gedacht. Also ein Hauptanwendungsfall wird sicherlich sein, dass nur Terroristen angegriffen werden. Man kann sich ja auch die Situation vorstellen, dass der Lastwagen noch ein ganzes Stück entfernt von der Menge ist und die Straße zum Beispiel völlig leer ist, keine Passanten zu sehen, ja, dann kann ich mir auch verfassungsmäßige Einsatzmöglichkeiten von Explosivmitteln durchaus vorstellen.
Jetzt haben wir natürlich diese Frage auch an Joachim Herrmann gerichtet. Was sind das eigentlich für Situationen? Warum braucht die bayerische Polizei solche bestimmten Explosivmittel? Wir hören mal rein, was er uns geantwortet hat.
Das ist eine Diskussion, die letztendlich völlig überflüssig war, weil so getan wurde, als ob das eine neue Vorschrift ist. Wir haben nur dieses Gesetz vor über 10 Jahren insgesamt neu erlassen. Da geht es um Formulierungen, die stehen seit 50 Jahren in diesem Gesetz, über die sich nie jemand aufgeregt hat. Ja, es kann Situationen geben, in der Tat, wo eben auch Sprengstoff zum Öffnen einer Tür erforderlich ist oder wo auch mal eine Handgranate verwendet wird. Aber das ist auch extrem selten. Und es ist der Eindruck erweckt worden, der fälschliche Eindruck von politischen Gegnern, als ob wir da jetzt eine neue Welle von neuen Einsatzmitteln hätten. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Der Satz ist 1:1 in diesem Gesetz so, wie er seit 50 oder 60 Jahren schon im Gesetz steht.
Wenn in dieser Regelung, wenn man jetzt Herrn Herrmann folgt, eigentlich gar nichts Neues drinsteckt, warum haben Sie dann eigentlich deswegen Verfassungsbeschwerde erhoben? Woran stören Sie sich da?
Also zum einen wurden die Voraussetzungen für den Einsatz von Handgranaten etwas abgesenkt, aber der Hauptpunkt ist eben diese Ausweitung auf Explosivmittel, bei denen dann auch zugelassen werden soll, dass sie gegen Unbeteiligte eingesetzt werden können.
Dann machen Sie es mal konkret. Inwiefern wurde denn der Einsatz für Handgranaten abgesenkt? Was darf man jetzt, was man als bayerischer Polizist vielleicht früher nicht durfte?
Also ich kann es vielleicht einmal erst erläutern. Also Handgranaten durften gegen Personen nur unter Voraussetzungen angewendet werden, nämlich die Personen mussten von Schusswaffen oder Handgranaten oder ähnlichen Explosivmitteln selber Gebrauch gemacht haben und der vorherige Gebrauch anderer Waffen musste gegen sie erfolglos geblieben sein.
Also die Handgranate war das letzte Mittel oder ist das letzte Mittel?
Ja, genau. Sie durften nicht gebraucht werden, allerdings um fluchtunfähig zu machen oder gegen Personen in einer Menschenmenge. Diese Begrenzung gilt soweit auch noch fort. Und ausgeweitet worden ist das Ganze eben auf die Explosivmittel und für die Handgranaten ist aber auch abgesenkt worden die Anforderung, dass Personen selbst von Schusswaffen oder Handgranaten oder ähnlichen Explosivmitteln Gebrauch gemacht haben mussten und der vorherige Gebrauch anderer Waffen erfolglos geblieben ist. Ja, inzwischen sind Handgranaten als Explosivmittel eingeordnet Und dann ist der Einsatz gegen Personen auch dann zulässig, wenn diese selbst erkennbar den unmittelbaren Gebrauch von Schusswaffen, Sprengmitteln oder anderen im Einzelfall vergleichbar gefährlichen Mitteln beabsichtigen und der vorherige Gebrauch anderer Waffen durch die Polizei ersichtlich aussichtslos oder unzureichend ist. Also man hat verzichtet auf das Erfordernis eines vorherigen Gebrauchs von Explosivmitteln durch den Hauptadressaten der Maßnahme und schon den bevorstehenden erkennbaren unmittelbaren Gebrauch von Sprengmitteln für ausreichend erklärt. Und zweitens, insoweit ist sie abgesenkt worden, als der beabsichtigte Gebrauch auch anderer im Einzelfall vergleichbarer gefährlicher Mittel durch den Hauptadressaten für ausreichend erklärt wird. Das wird wahrscheinlich der Lastwagen sein, der eben auf diese Menge zufährt. Und schließlich ist drittens auf das Erfordernis des vorherigen Gebrauchs, erfolglosen Gebrauchs anderer Waffen durch die Polizei verzichtet worden. Ja, das ist natürlich dann wichtig, wenn es in der Situation dann schnell gehen soll, dass man nicht abwartet, bis man schon Schusswaffen gebraucht hat, sondern direkt diese Explosivmittel einsetzen kann. Insofern sind doch Absenkung auch der Eingriffsschwelle für Handgranaten erfolgt.
Aber es geht ja auch darum, dass Handgranaten und andere Explosivmittel auch dann eingesetzt werden dürfen, wenn dabei Unbeteiligte hochwahrscheinlich gefährdet werden könnten. Was bedeutet das denn eigentlich konkret?
Ja, konkret muss man sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass insbesondere Passanten, die um den Lastwagen herumstehen, der jetzt vielleicht auf den Weihnachtsmarkt zufährt, auch getötet werden können. Ja, wenn diese Explosivmittel also dazu dienen sollen, den Lastwagen zu stoppen, ist natürlich denkbar, dass diese Umstehenden, ja, wenn sie nah genug sind an dem Lastwagen, dann auch mit in die Luft gejagt werden.
Dagegen haben Sie jetzt Verfassungsbeschwerde erhoben. Warum denn eigentlich? Was ist da Ihr Argument?
Ja, das Argument lautet, dass das mit der Menschenwürde unvereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im Luftsicherheitsgesetz Urteil schon in einer ähnlichen Situation, der Abschuss des Flugzeugs, das vielleicht auf ein Stadion oder ein Hochhaus zusteuert, geklärt, dass dort also die Unbeteiligten nicht getötet werden können, sondern dass das dann gegen den Menschenwürdekern des Lebensgrundrechts verstößt.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn man sich auf die Position der bayerischen Regierung, vor allem auf die Position eines Polizisten stellt, der sowas vor sich sieht, eine gefährliche Situation für eine große Gruppe von Menschen und er muss ja was tun. Er hat ja die erste Aufgabe sozusagen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen, Leben zu retten, präventiv tätig zu werden, das was nicht passiert. Eben in diesem Fall ein ganz schlimmer Terroranschlag zum Beispiel. Ist es nicht nötig, dass die Polizei in so einer Situation auch handeln kann? Quasi, ich sag jetzt mal überspitzt, koste es, was es wolle?
Ja, das ist sicherlich eine Position, die man gut vertreten kann, die zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten von Amerika immer schon sehr viel populärer war, als das vielleicht in Deutschland inzwischen anerkannt ist. Dass also die Sicherheit der Bevölkerung in dieser Situation über das Leben des Einzelnen gestellt wird, dass man also aufgeopfert wird praktisch zum Wohl der größeren Zahl von Menschen. Aber das Grundgesetz hat mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, denke ich, dort eine Grenze eingezogen und verhindert solche Aufopferungstötungen.
Können Sie noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen der Situation, dass ein Polizist zum Beispiel berechtigt ist, diesen sogenannten finalen Rettungs- oder Todesschuss auszuüben? Also klassische Situation, Geiselnahme, der Geiselnehmer hält die Waffe der Geisel an den Kopf und dann darf der Scharfschütze der Polizei, wenn es gar nicht anders geht und der kurz davor ist abzudrücken, eben auch gezielt einen Menschen töten. Da haben wir auch die Situation, dass einem das Leben genommen wird. Der Staat wird ermächtigt, in das wesentliche Rechtsgut einzugreifen, und zwar so, dass nichts mehr übrig ist. Also komplett das Rechtsgut weg ist sozusagen, das ist das Recht des Staates in dem Moment, in diesem speziellen Fall des finalen Rettungs- und Todesschusses. Was ist jetzt der Unterschied hier bei so einer Panzerfaust-Situation, wo eben hier nach dem bayerischen Polizeirecht auch Unbeteiligte eben hochgradig gefährdet werden können, das sagt die Norm so. Was ist der Unterschied zwischen dieser Rettungssituation mit dem Scharfschützen und der Panzerfaust oder der Granate?
Ja, der zentrale Unterschied ist sicherlich darin zu sehen, dass in der Situation mit dem Geiselnehmer, ja, der zum Beispiel eine Waffe an den Kopf der Geisel hält und man versucht also den Geiselnehmer zu treffen mit einem Scharfschützenschuss, das Ziel ist, die Geisel eigentlich zu retten. Also das Ziel ist, dass die Lebensrettung auch für die Geisel selbst. Und dabei nimmt man aber in Kauf, dass auch das Leben der Geisel dabei gefährdet oder riskiert werden kann, zu dem Zweck, dass dieses Leben der Geisel selbst gerettet wird. Während in der Situation mit dem Abschuss des Flugzeugs die Unbeteiligten ja gerade nicht gerettet werden sollen, sondern man nimmt eben im Kauf, so wie das im Kriegsrecht auch mit dem Begriff des Kollateralschadens assoziiert ist, dass diese Unbeteiligten eben getötet werden und es von vornherein nicht die Absicht des Schusses, diese Unbeteiligten zu retten.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann geht es Ihnen ja nicht darum, den Einsatz von Handgranaten und Explosivmittel, mal dahingestellt, was man jetzt genau darunter fasst, das schlechthin für die Polizei zu verbieten, sondern sie möchten, dass das gesetzlich oder im Gesetz nachgeschärft wird, die Formulierung. Wie könnte man so etwas denn formulieren, dass es aus Ihrer Perspektive verfassungskonform wäre?
Ja, ganz genau. Also ich denke, dass das Verfassungsgericht zu Recht in dem Luftsicherheitsgesetz Urteil anerkannt hat, dass man zum Beispiel das Flugzeug abschießen darf, wenn es nur mit Terroristen besetzt ist. Also in dieser reinen Nothilfesituation, dass die Angreifer getötet werden sollen, ist es, denke ich, kein Verstoß gegen die Menschenwürde dieser Terroristen, dass sie dann getötet werden sollen. Aber wenn Unbeteiligte getötet werden, dann hat das Luftsicherheitsgesetz also diese Aufopferungstötung für unvereinbar mit der Menschenwürde erklärt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Regelung, die verfassungskonform wäre, die Gefährdung Unbeteiligter nur dann zulässt, wenn mit hinreichender Sicherheit die Gefährdung von Unbeteiligten ausgeschlossen ist. Ja, insbesondere dürfen diese nicht ernsthaft oder sogar hochwahrscheinlich getötet werden. Die hochwahrscheinliche Gefährdung ist aber genau das, was jetzt das Bayerische Polizeigesetz zulässt.
Jetzt könnte man spitzfindig natürlich sagen, hochgradige Gefährdung ist was anderes als wirklich Abwägung Leben gegen Leben, denn das Gesetz erlaubt nicht ausdrücklich die Tötung. Was würden Sie darauf antworten?
Ich würde sagen, das ist im Luftsicherheitsgesetz auch damals schon so gewesen. Ja, da wurde nur die Einwirkung mit Waffengewalt geregelt und damals wurde interessanterweise sogar vorgetragen, und zwar von den Grünen, dass man nur zugestimmt habe, weil eigentlich keine Ermächtigung erteilt worden sei, um Unbeteiligte zu töten. Und das Verfassungsgericht hat aber zu Recht diese Interpretation des Gesetzes zurückgewiesen, weil natürlich der Ausgangspunkt genau die Situation des 11. September war und natürlich die Absicht war, mit dieser Ermächtigung zur Einwirkung mit Waffengewalt dann auch die Tötung von Unbeteiligten zuzulassen. Und hier ist es ganz genauso, wenn der Gebrauch von Explosivmitteln zugelassen wird und dabei ausdrücklich die hochwahrscheinliche Gefährdung von Unbeteiligten auch zugelassen werden soll, dann ist das, denke ich, klar, dass die Absicht auch darin liegt, eine solche Situation zu erfassen.
Es wurde in der mündlichen Verhandlung, ich fand, das war einer der spannenderen Teile, sehr viel darüber gesprochen. Erstens, welche Mittel gibt es möglicherweise und vor allem, wie wirken die? Und hat die bayerische Polizei zum Beispiel Handgranaten, die splittern und damit sehr gefährlich sind, weil sie eben diese Splitter sich unkontrolliert verbreiten und eben mit einer sehr großen Geschwindigkeit in den Körper eindringen? Oder gibt es nicht splitternde Handgranaten, wo eben die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Menschen tödlich verletzt, vielleicht nicht ganz so hoch ist? Was sagen Sie dazu? Kommt es nicht vielleicht da am Ende auch drauf an, was für Explosivmittel drunter gefasst werden?
Das denke ich auch. Das war für mich auch neu und spannend auch zu hören, diese Unterscheidung zwischen nicht splitternden und splitternden Explosivmitteln. Wobei mir nicht ganz deutlich geworden ist, ob jetzt die Handgranaten, die zum Beispiel die bayerische Polizei in diesen Sondereinsatzkommandos zur Verfügung hat, jetzt nun nicht splitternde oder splitternde Geschosse sind. Und natürlich werden dadurch die Bedenken gegen die Regelung so oder so nicht unbedingt aufgehoben, denn in der Regelung wird ja gerade nicht unterschieden zwischen diesen Arten von Explosivmitteln. Das heißt, die Ermächtigung erfasst auch die splitternden Geschosse und das wäre gerade ein Unbestimmtheitsmangel, der dann einen Menschenwürdeverstoß auch nach sich zieht. Also meiner Meinung nach müsste das dann hinreichend deutlich und normklar auch geregelt werden.
Herr Hong, kleiner Blick vielleicht noch in die Glaskugel ein bisschen. Wie haben Sie die Diskussion in der Verhandlung erlebt, die Fragen der Richterinnen und Richter? Können Sie schon sagen, in welche Richtung das ging? Wo ist der Knackpunkt wahrscheinlich verfassungsrechtlich dann, wenn es an die Entscheidung geht?
Also ich kann jetzt aus den Äußerungen der Richter in der mündlichen Verhandlung zu dem Teil Explosivmittel nicht wirklich schon Glaskugellesen betreiben. Also ich wüsste nicht genau, in welche Richtung die Positionen der Richter gehen. Die meisten haben sich zu dieser Frage oder sogar alle vielleicht gar nicht geäußert. Insofern wäre das jetzt müßig zu spekulieren. Ich bin einfach gespannt.
Aber ein Argument, das ja kam, war ja, dass es vielleicht möglicherweise die Verfassungsbeschwerde unzulässig ist, weil eben wir erfahren haben in der mündlichen Verhandlung, es wurden in der gesamten Zeit, dieses bayerische Polizeiaufgabengesetz gibt, seit 2018, eben noch gar keine Handgranaten angewandt. Und mit welcher Befugnis wenden sich jetzt die Beschwerdeführenden, die Sie ja auch vertreten, an das Gericht, um etwas zu klären, was noch gar nicht eingetreten ist? Also wie gesagt, das war so ein bisschen das Argument, dass in der mündlichen Verhandlung geführt wurde, dass es vielleicht gar nicht richtig ist, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt schon zu diesem Zeitpunkt über die Frage der Explosivmittel entscheidet.
Ja, das war in der Tat ein sehr interessanter Moment in der mündlichen Verhandlung, als wir also einen richterlichen Hinweis bekamen. Ja, also die Verfassungsbeschwerde ist ja für die Gesellschaft für Freiheitsrechte auch von mir erarbeitet worden. Und damit haben wir nicht gerechnet, dass jetzt erstens eine mündliche Verhandlung dann durchgeführt wird und auch die bayerische Staatsregierung ja Stellung genommen hat zu der Frage, ob das nun mit der Menschenwürde vereinbar ist oder nicht. Und dann zu diesem späten Zeitpunkt jetzt doch noch dann Bedenken an der Zulässigkeit von einem der Richter, zumindest er hat das ja ausdrücklich als ergebnisoffen gekennzeichnet, diese Überlegung in Frage gestellt wurden. Ich denke, der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, der kann eigentlich nicht der entscheidende sein. Also auch bei dem Luftsicherheitsgesetzurteil war es nicht so, dass diese Regelung jemals schon mal angewendet worden wäre, sondern es geht ja gerade um die gesetzliche Ermächtigung zu töten, also eine Tötungsbefugnis. Das sind ja präzedenzlose Vorschriften, die vor dem Bundesverfassungsgericht auch noch nicht so oft überhaupt mündlich verhandelt worden sind. Und ja, vielleicht gegen die Bedenken oder die Fragen der Richter an die Zulässigkeit dahin, wie wahrscheinlich es denn ist, dass man jetzt selbst Opfer eines solchen Explosivmitteleinsatzes wird, das kann ich mir vorstellen. Vorgetragen ist mit der Verfassungsbeschwerde, dass alles Menschen sind, die entweder in Bayern wohnen oder in München, die meisten sogar, oder dort häufig beruflich unterwegs sind und sich damit dann auch häufig im öffentlichen Raum bewegen.
Ja, etwas, was ja eigentlich auf jeden Menschen zutrifft, der in Bayern lebt oder in München und gerne mal in den Biergarten geht.
Ganz genau, ja. Im Prinzip sind also alle Bayern, die dort im öffentlichen Raum öfter unterwegs sind, dann beschwerdebefugt. Und da kann man natürlich einwenden, das ist jetzt eine sogenannte Popularklage, ja, die eigentlich nach dem Verfassungsprozessrecht gar nicht vorgesehen sei. Ich denke aber, dass der Einwand nicht berechtigt ist, denn wenn sozusagen diese doch zum Glück ja sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Terroranschlag passiert, ja, aber ja doch als Risiko jederzeit möglich ist, dann muss auch jeder, der davon möglicherweise dann betroffen sein kann, in der Lage sein, eine Verfassungsbeschwerde einzulegen. Also man kann ja nicht zumuten, dass dann abgewartet wird, bis man in die Luft gesprengt wurde, ja, und dann entweder verfehlt wurde oder dass dann die Erben die Verfassungsbeschwerde einlegen müssten.
Es wäre ja ein bisschen zynisch, wenn man erst darauf warten müsste, dass man möglicherweise von so einem Sprengmittel getötet werden könnte. Wir haben gesprochen mit Professor Matthias Hong von der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kiel. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Max, über einen Punkt aus diesem Verfahren müssen wir jetzt noch sprechen, und zwar den Präventivgewahrsam. Auch hier geht es wieder um Gefahrenabwehr, also es ist noch nichts Schlimmes passiert, aber man erwartet, dass etwas Schlimmes passieren wird. Und es geht wieder um gefährliche Personen, nämlich um bestimmte Personen, von denen man erwartet, dass sie Straftaten begehen oder auch nur bestimmte Ordnungswidrigkeiten und dass das Ganze unmittelbar bevorsteht. Das sind so die Voraussetzungen. Wenn das der Fall ist, dann darf man Personen in Gewahrsam nehmen, um eben zu verhindern, dass sie ihre Pläne dann tatsächlich umsetzen. Ursprünglich war das so, als Bayern sein Polizeiaufgabengesetz dann 2018 verabschiedet hatte, dass dieser Präventivgewahrsam theoretisch unendlich verlängerbar ist. Also es war quasi keine Höchstfrist da eingesetzt und es gab auch kein Anwaltserfordernis für die Personen, die dort festgehalten werden, keinen Anwaltszwang. Das wurde dann geändert, wahrscheinlich so ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam, weil man schon erwarten konnte, dass das Bundesverfassungsgericht da vielleicht eher genau drauf schaut. Mittlerweile ist es so, dass man maximal 2 Monate festgehalten werden kann, also immer noch eine relativ lange Dauer, wenn man sich mal vor Augen führt. Auch andere Bundesländer haben diesen Präventivgewahrsam, die meisten aber eher so ungefähr bis 14 Tage, manche auch kürzer. Und es ist also immer noch sehr lang und es gibt mittlerweile auch einen Anwaltszwang, also das wurde ein bisschen abgemildert. Und auch da hat die mündliche Verhandlung sehr, sehr spannende Einblicke geliefert, denn es hat sich herausgestellt, in weit über 90% der Fälle dauert dieser Präventivgewahrsam nur wenige Stunden. Also diese 2-Monats-Obergrenze, die wird kaum ausgereizt.
Ja, das stimmt. Man muss halt eben trotzdem sagen, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Argumentationslinie der KlägerInnen gewesen in Karlsruhe, dass es halt eben im Gesetz steht. Also man kann eben bis zu 2 Monate in Gewahrsam kommen und hat im Grunde noch nichts gemacht. Also Freiheitsberaubung, schwerer Grundrechtseingriff, aber man hat ja gar keine Straftat begangen. Es ist ja präventiv. Und da war so eine Argumentationslinie auch, dass die KlägerInnen sagen, ja, wie ist das denn, wenn die Polizei so weitreichende Maßnahmen hat? Besteht da nicht die Gefahr, dass man auch immer so einen politischen Einschlag bekommen kann? Also es wurde dann von KlägerInnenseite gesagt, ja, wie war das denn in Bayern damals mit den Klimaklebern? Da kamen ja einige in Gewahrsam und auch länger in Gewahrsam durchaus.
Ja, über Weihnachten und Silvester,
genau, so war das. Da hat man das dann mal ausgereizt und es wurde durchaus auch zugegeben, dass man da quasi denen einen Schuss vor den Bug geben wollte und eben verhindern wollte, nicht nur, dass sie sich gleich am nächsten Tag wieder hinsitzen, sondern auch sozusagen eine Wirkung in die Community der Klimakleber geben will. Macht das nicht, sonst kommt ihr hier länger in Bayern in Gewahrsam. Das war so ein bisschen ein Punkt. Andererseits war es ja vielleicht zum Beispiel, so war die Argumentationslinie dann bei diesen Bauernprotesten, wo ja durchaus auch Straßen blockiert wurden, das heißt, wo eben auch im öffentlichen Raum Blockade stattfinden, von der Polizei etwas anders gehandhabt. Das heißt, da gibt es vielleicht eine besondere Nähe der bayerischen Regierung. Zu Bauern war der Vorwurf und dass man deshalb vielleicht dann doch mit einem gewissen politischen Einschlag, sage ich jetzt mal vorsichtig, diese Normen anwendet. Und das ist so ein Punkt, der vielleicht in Bayern eben eine besondere Rolle spielt, Bauernproteste kontra Klimakleber. Aber man kann das natürlich auch noch ein bisschen grundsätzlicher sich Gedanken darüber machen, ob eben zu viele Polizeibefugnisse ja doch politisch missbraucht werden können.
Also ich glaube, grundsätzlich war man sich in allen anderen Fällen in der mündlichen Verhandlung relativ einig, dass die bayerische Polizei und der bayerische Staat sehr maßvoll mit seinen weitreichenden Befugnissen umgeht. Aber es ist eben genau die Frage. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sachsen-Anhalt hätte diese Befugnisse und im Herbst würde die AfD die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen erringen und würde künftig den Innenminister stellen. Was passiert dann mit diesen Befugnissen? Auch das haben wir mal Pascal Meiser von der Linken gefragt. Der hatte dazu folgenden Gedanken.
Es ist erstmal egal, wer in der Regierung ist. Ich glaube, niemand, der in der Opposition ist, kann sich wünschen, dass es eine Regierung gibt und einen Staatsapparat, auch einen Polizeiapparat, der solch weitreichende Befugnisse hat. Mir reicht das schon, dass die CSU in Bayern solch weitreichende Befugnisse ihrer Polizei gibt. Ich will gar nicht mir vorstellen, was es heißt, wenn ein AfD-Innenminister solche Befugnisse hat. Aber auch umgekehrt, ich glaube, auch niemand, der auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht, würde sich wünschen, dass ein linken Innenminister solche Instrumente möglicherweise gegen ihn einsetzt. Hier geht es nicht um uns oder um die CSU oder andere politische Parteien. Hier geht es um die Frage des Verhältnisses. Wann darf die Polizei in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen? Eine ganz grundsätzliche Frage jenseits von Parteifarben.
Also ganz wichtig, Pascal Meißner hat natürlich hier klargestellt, dass er nicht in irgendeiner Weise die CSU-Landesregierung gleichsetzt mit einer möglichen rechtsextremistischen AfD-Regierung in einem Bundesland oder einem AfD-Innenminister. Darum geht es nicht. Es geht ihm generell darum, dass Innenminister jeder politischen Färbung eben zu viel Macht in die Hände bekommen. Und dann, wenn es immer eben mal extrem werden sollte, also wenn eben ein Innenminister einer extremistischen Partei an die Macht käme, hätte er eben diesen ja sehr weitreichenden Polizeiapparat mit sehr weitreichenden Maßnahmen zur Hand. Das ist die Sorge und die hat eben sozusagen Pascal Meiser ausgedrückt. Ich habe diese Frage auch Joachim Herrmann gestellt, dem bayerischen Innenminister von der CSU, direkt vor der Verhandlung. Und Joachim Herrmann hat sozusagen auf diese Kritik, auf diese Frage, kann solche Polizeimacht auch missbraucht werden in falschen Händen, das hier gesagt.
Ich bin sehr dafür, dass wir alles unternehmen, um genau zu verhindern, dass es einen rechtsextremistischen Innenminister in Deutschland gibt. In Bayern besteht diese Gefahr auf jeden Fall auf absehbare Zeit nach wie vor nicht und wir tun alles dafür. Ich glaube, dass es eher umgekehrt so ist. Wir müssen für die Sicherheit der Menschen sorgen und damit allen, die meinen, mit irgendwelchen anderen abstrusen Konzepten mehr für die Sicherheit tun zu können, denen den Boden entziehen. Und deshalb ist es Kernaufgabe der Demokraten in diesem Land, dem Schutzauftrag für die Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.
Also Joachim Herrmanns Gegenmittel gegen Rechtsextreme oder generell gegen extremistische Bestrebungen ist es einfach, für Sicherheit zu sorgen durch eine starke, gut ausgestattete Polizei, damit sich die Wähler eben erst gar nicht solchen extremistischen Parteien zuwenden. Und dann kommt es auch gar nicht so weit, dass man da einen Minister oder eine Regierung hat, die Schandluder mit solchen Befugnissen treiben könnte. So habe ich diese Aussage verstanden.
Muss man natürlich sagen, es ist eine sehr optimistische Aussage im Jahr 2026 von Joachim Herrmann. Denn was im Gesetz steht, steht im Gesetz. Ich erinnere mich auch ein bisschen an eine Rückfrage des Richters Wolf. Der hat eben auch genau diese Frage gestellt. Wenn man zum Beispiel die Befugnis hat, Handgranaten einzusetzen und die Befugnis gibt, dass auch Unbeteiligte in Extremfällen gefährdet werden dürfen durch den Einsatz solcher Polizeimittel, dann ist es eben so, es steht im Gesetz. Das heißt, die Polizei hat die Befugnisse und die stehen mal da. Man ermächtigt den Staat und das ist ja die Rechtsfrage, die man dann runterbrechen kann. Und darum wird es ja auch in Karlsruhe gehen, wenn dann das Urteil kommt, wenn wir sehen, wie entschieden wurde. Es geht um die Rechtsfrage, ist diese Befugnis grundrechtsgemäß oder nicht? Unabhängig von allen politischen Überlegungen geht es eben genau um diese Frage. Und deshalb muss man diese Frage, können diese Möglichkeiten missbraucht werden oder nicht, eben trennen von der verfassungsrechtlichen Frage, um die es geht. Und da geht es um eben ganz andere Größen. Da geht es um Freiheit und Sicherheit und eher eine wirkliche dogmatische Abgrenzung. Das, was politisch gemacht werden kann, wie Polizei missbraucht werden kann, ist das eine, was dann rechtlich eingehegt werden muss, ist das andere. Und da gibt es ja auch schon einige Urteile, du hast es gesagt, BKA-Gesetz etc., wo das Verfassungsgericht ja schon einige Male sozusagen auch der Staatsmacht im Sinne der Grundrechte Grenzen gesetzt hat.
Und ob das Bundesverfassungsgericht das auch beim Bayerischen Polizeiaufgabengesetz tun wird, das werdet ihr dann früher oder später bei den JustizreporterInnen hören. Das Urteil kommt in einigen Monaten und wir werden natürlich für euch da dranbleiben. Das war's für heute von uns, oder Max?
Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Soll ich noch eine Podcast-Empfehlung geben?
Ja, bitte.
Okay, alles klar, dann mache ich das. Und zwar, falls ihr enttäuscht seid, dass es hier jetzt gar nicht mehr um Polizeiermittlungen und Strafverfahren geht, dann können wir euch trösten, denn unsere ARD-Sounds-Empfehlung für heute ist die ARD-Crime-Time. Bei der ARD-Crime-Time werden die aufwendigen Ermittlungen zu aufsehenerregenden Verbrechen authentisch erlebbar. In den einzelnen Episoden erzählen Autorinnen und Autoren aus der ganzen ARD von ihren intensiven, monatelangen Recherchen zu den True-Crime-Fällen. Und außerdem, jetzt wird spannend, öffnen für uns Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften exklusiv ihre Ermittlungsakten und berichten selbst von ihrer Arbeit. So zeigt ARD Crime Time, mit welchen kriminalistischen Methoden es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelingt, die Verbrecher zu überführen. Falls euch das interessiert, hört gerne mal rein. Ansonsten könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns sehr auf eure Kritik und auf eure Anregungen und sagen bis zum nächsten Mal.